Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag, den vierten Advent, der steht im ersten Buch Mose im 18. Kapitel. Worte aus dem Teil der Bibel, den wir uns mit den Juden teilen. Und der Herr erschien ihm im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, Abraham nämlich, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Da sprachen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, drinnen im Zelt. Da sprach er, ich will wieder zu dir kommen übers Jahr. Siehe, da soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie beide waren, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach, nun bin ich alt, soll ich noch der Liebe pflegen und mein Herr ist auch alt? Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wieder zu dir kommen übers Jahr, dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht. Denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so, du hast gelacht. Mit der Schriftlesung und diesem Predigttext haben wir es heute mit drei Schwangeren zu tun. Elisabeth, Maria und Sarah. Zumindest Sarah, eine, die dann übers Jahr ein Kind bekommen wird. Zwischen dieser Ankündigung und dem Kind liegt ja offensichtlich eine Schwangerschaft. Einige Beobachtungen und Fragen, die sich für mich daraus ergeben. Warum eigentlich gibt es so viele Texte über die Schwangerschaft, die von Männern geschrieben wurden? Birgt sich dahinter die geglaubte Allkompetenz von Männern bei allen Fragen, auch Fragen, die Frauen betreffen, in besonderer Weise auskunftsfähig zu sein? Ich glaube, auch heute leben wir noch in Zeiten, in denen es kein Gleichgewicht gibt zwischen dem, was Frauen tun und Männer tun. Und ich glaube, da liegt schon der erste Auftrag für uns als Christinnen und Christen, diese Welt zu gestalten, hin zu mehr Gerechtigkeit. Zweite Frage. Warum wird Sarah eigentlich nicht ihre Schwangerschaft angekündigt und dass sie ein Kind bekommt, sondern Abraham? Bei dieser Ankündigung ging es um die Nachkommenschaft von Abraham. Auch hier wieder patriarchale Strukturen. Und das ist noch gestärkt durch die damalige Vorstellung. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bekannt ist. Erst 1827, das ist zwar für uns gefühlt weit weg, aber von dem, was dort passiert ist und uns erzählt wird über Sarah, viel weiter weg, hat die Wissenschaft eine Entdeckung gemacht, nämlich das weibliche Ei. Zuvor glaubte man, dass alles, was ein Baby sozusagen möglich macht, im männlichen Samen liegt. Die Frau war so etwas wie ein Blumentopf, in den der Same gelegt wurde, und da musste es nur genug ernährt werden, begossen und mit Nahrung versorgt, und dann wurde ein Baby daraus. Erstaunlicherweise hat sich das, bei Pflanzen kennen wir das ja, ein Samen ist nicht etwas, wo ein Ei dazu kommen muss. Wenn wir einen Samen in die Erde legen, dann kann eine Blume, ein Gemüse oder sonst etwas draus werden. Dazu braucht es nicht noch ein Ei, das hinzukommt. Erstaunlicherweise hat sich aber bei dem männlichen Samen der Name Same gehalten, obwohl er von seiner Funktion her, seitdem wir wissen, dass es ein weibliches Ei gibt, überhaupt keiner mehr ist. Insofern wird Abraham angekündigt, dass er in der damaligen Vorstellung mit dem, was er vermag, nämlich einen Samen zu geben, den Grundstein für seine Nachkommen legt. Es ging damals nicht um die aktive Beteiligung von Frauen. Eine weitere Beobachtung: Sarah kriegt diese Ankündigung eher zufällig beiläufig mit. Sie steht im Zelt und ist für die, die die Ankündigung machen, nicht sichtbar. Sie wird einen Sohn haben, heißt es. Eine ältere Dame, würden wir heute sagen. Damals hieß es sehr offen, sie sagt, ich bin alt, und sie ist verwundert. Und dann gibt es diese wunderbaren Formulierungen, die in der Bibel, gerade in der Luther-Übersetzung, gern gefunden werden. Es ging ihr nicht mehr nach der Frauenweise. Ich glaube, nicht alle verstehen sofort, was damit gemeint ist. Sarah hatte die Wechseljahre hinter sich. Sarah hatte keine Monatsblutung mehr und konnte demzufolge auch kein Kind mehr bekommen. Die Ankündigung einer Frau, die wusste, ich kriege keine Kinder mehr, dass sie jetzt ein Kind bekommt, hat sie verwundert. Sie hätte aufschreien können vor Schreck. Sarah lacht. Was für eine komische Geschichte. Ich hab's doch hinter mir. Und jetzt soll ich noch ein Kind bekommen. Das kann doch gar nicht sein. Und ein weiteres fällt ihr beim Lachen ein. Sehr schön und erstaunlich in unserer Bibel, die uns ja oft so sexualfeindlich erscheint. Soll ich noch Liebeslust erfahren, heißt es dort, und auch mein Herr ist alt. Nach meiner Kenntnis die einzige Aussage in der Bibel über Alterssexualität. Da reden wir heute sogar nicht so gern drüber. Selbstverständlich, um ein Kind zu bekommen, passiert nicht ein Wunder und blups ist dieses Kind da. Um ein Kind zu bekommen, müssen zwei Menschen, eine Frau und ein Mann, miteinander schlafen, Liebeslust erfahren und auch der Herr, der alt ist, der Gatte. Eine nette Geschichte, aber warum erzählen wir sie uns eigentlich heute noch? Warum ist sie Predigttext für den vierten Advent? Ich glaube, es geht in dieser Geschichte um Veränderung, um unerwartete Veränderung. Etwas, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat oder nicht mehr gerechnet hat. Es geht um das, was unmöglich erscheint. Wir stehen kurz vor Weihnachten, nächste Woche, Heiliger Abend und die Feiertage. Und auch dort blicken wir auf etwas, was unmöglich erscheint und so ganz schwer in den Kopf zu bekommen ist. Gott wird ein Mensch, einer von uns. Die Botschaft, die dahinter steht, heißt, Gott ist alles möglich. Und dass Gott alles möglich sein muss, das sehen wir allzu deutlich, wenn wir uns diese Welt anschauen. wenn wir sehen, was los ist an Elend, an Leid, an Verzweiflung, an Angst. Wir kennen das, was auf dieser Welt passiert und nicht stimmt. Wir müssen nur die Nachrichten anschalten, in die Tageszeitung schauen oder bei irgendwelchen Nachrichten-Streaming-Diensten nachsehen, was am heutigen Tag passiert ist. Wir erleben es in diesen, in den Corona-Zeiten in ganz besonderer Weise. Vor Corona war Leid und Elend oft weit weg von uns. Wir konnten es wahrnehmen und wenn wir es nicht mehr ertragen konnten, schalteten wir den Fernseher aus oder den Computer oder wir legten die Tageszeitung zur Seite. Diejenigen, die dort leben und lebten, wo Elend ist, konnten das nicht. Die waren mittendrin. In Corona-Zeiten haben wir erkannt und gelernt, es kommt uns nahe und es hat mit uns zu tun. Und eigentlich wissen wir schon längst, dass auch das Elend, was es unabhängig von Corona gibt, uns nahe kommt und mit uns zu tun hat. Gerade mit uns als Christinnen und Christen, die wir eine Verantwortung für diese Welt haben, auf das zu schauen, was nicht stimmt, auf das zu sehen, was ungerecht ist, was falsch ist, wo Menschen zu Opfern werden, wo Menschen ausgegrenzt werden, an den Rand gedrängt, wo Menschen die Fähigkeit genommen wird, für sich selbst einzustehen, sie stumm gemacht werden oder in den Schatten gedrängt, dass wir da einen Auftrag haben, als Christen und Christinnen aufzuschreien gegen das Unrecht, zu handeln für mehr Gerechtigkeit. Jesus, dessen Geburt wir in wenigen Tagen feiern werden, hat als Erwachsener immer wieder vom Reich Gottes gesprochen, von einer Vision, wie sich diese Welt verändern kann. Auch damals, zu Jesu Zeiten, sah man vieles, was nicht stimmt, vieles, was man ungerecht fand, viele Menschen, die leiden mussten. Und Jesus spricht vom Reich Gottes, von der Vision, von der Hoffnung, dass auf dieser Welt alles gut werden kann. Nicht irgendwann nach dem Tod der Himmel, in den man kommt, sondern in diesem Leben, in dieser ungerechten Welt, dass alles gut werden kann. Und wie geschieht diese Veränderung? Ich glaube nicht daran, dass zu uns an unser Zelt Männer kommen und sagen, alles wird gut und wir setzen uns entspannt hin, legen die Hände in den Schoß und sagen, der Herr ist mein Hirte und ich bin fein raus. Ich glaube, wir als Christen und Christinnen haben in dieser Welt einen Auftrag, denn Veränderung geschieht durch uns Menschen. Gott handelt durch uns. Gott schenkt uns die Fähigkeit zu erkennen, was richtig ist und was falsch, was gut ist und was schlecht ist, zu erkennen, wo Dinge passieren, die Elend verursachen, die gewalttätig sind, und dagegen etwas zu unternehmen. Nicht weggucken und sagen, wenn ich nicht hinschaue, dann passiert es nicht. Manchmal machen das kleine Kinder, dass sie sich die Augen zuhalten und glauben, sie können nicht gesehen werden. Das ist mit kleinen Kindern ein wunderbares Spiel, das man mit ihnen machen kann. Aber das passt nicht mehr dazu, wenn man erwachsen wird. Die Welt mit ihrem Elend verschwindet nicht, wenn ich mir die Augen zuhalte. Sie ist da, präsent. Manchmal direkt zu spüren, da wo uns Leid und Elend in unserem eigenen Leben erreicht und erwischt. Manchmal weit weg und trotzdem zu spüren, wenn wir aufmerksam sind und auf diese Welt gucken. Wir können diese Welt gestalten nach dem Willen Gottes. am Reich Gottes mitbauen, mitgestalten. Wir können auf Herausforderungen angemessen reagieren. Und das sehen wir, wenn Sie sich hier in dieser Kirche umschauen. Alle, die Sie da sitzen, haben Mund-Nasen-Bedeckungen auf. Und das ist vernünftig und gut. Und vieles, was Gerechtigkeit schafft, ist vernünftig und gut. Wir können auf Herausforderungen angemessen reagieren, dass es weniger Elend gibt und weniger Gewalt und weniger Brutalität. Und manchmal, wenn wir feststellen, was Gott alles von uns will und auch was Gott uns zutraut, dann müssen wir vielleicht wie Sarah lachen. Was? Das soll ich bewirken können? Warum ausgerechnet ich? Ich bin nicht stark und auch nicht besonders mutig und mächtig bin ich auch nicht. Und Gott sagt, warum lachst du? Ich traue dir das zu. Und lügen wir dann? Und sagen, ich habe nicht gelacht? Gott traut es uns zu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.